Seien Sie an diesem Nachmittag, Freitag, dem 21. Juni 2013, ganz herzlich gegrüßt hier in Haus Felsengrund in Zafelstein zu dem Kolleg mit Professor Dr. Svilenov, Dečko Svilenov. Wir sind so dankbar, dass er unter uns sein kann, dass er extra von Bulgarien, von Sofia hierher geflogen ist und hier diesen Dienst, diese Dienste übernommen hat. Er hat ja vor etwa 20 Jahren im Deutschen Bundestag gesprochen. Sie können das lesen in den Rundbriefen, die er mitgebracht hat. Und Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Einmal, dass wie er ihn zum Glauben geführt hat. Er kann es euch selber erzählen. Und dann, wie er ihn jetzt gebraucht hat und gebraucht, um Bulgarien zu erfüllen mit Gottes Wort und gerade auch die Verantwortlichen in Staat und Kirche. So grüße ich Sie alle, auch die neu hinzugekommenen, herzlich in Jesu Namen mit Psalm 12, Vers 7. Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewährt siebenmal. Die Bibel zeigt uns ja das geschriebene Wort und der Herr Jesus ist das gesprochene Wort. Und so wie der Herr Jesus in der Wüste, können sagen, siebenmal durchläutert wurde und nachher in Gethsemane, in seinen 30 Jahren seines Lebens im Verborgenen, zu Hause, in der Familie und im Beruf und nachher in den 3 Jahren seines Dienstes, so ist das Wort Gottes, die Bibel, siebenmal durchläutert. Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewährt siebenmal. Dankeschön. Ich denke, Bruder Dečko hat eine lautere Stimme als ich. Heute Morgen war es nachher dann auch besser, das zweite Mal, gell? Jetzt wollen wir aufstehen und dem Herrn diese Stunde übergeben. Du allmächtiger Gott, der du die moralische Instanz im Weltall bist, Geist, Licht und Liebe, wie danken wir dir, dass du durch den Herrn Jesus möglich gemacht hast, dass wir, deine Geschöpfe, die dir den Rücken zugewandt hatten, wieder zurückkommen durften, die wir dich nicht mehr gekannt hatten, dich wieder kennen dürfen, und die wir gar nicht mehr waren, wie du, wieder werden dürfen, wie du bist, und das alles durch den Herrn Jesus, den siebenmal durchläuterten Knecht Gottes, das lebendige Wort Gottes. So gebrauche auch dieses Kolleg, diesen Nachmittag, alle die Stunden, dass auch wir noch immer mehr durchläutert werden und ein aufgeschlagener Brief Christi, gelesen von jedermann, wie du in Wahrheit bist, dass die Letzten aus den Nationen sich noch bekehren und deine Kinder sich zubereiten für das nahe Kommen des Messias, des Herrn Jesus, durch einen heiligen Wandel in der brennenden ersten Liebe im ganzen Gehorsam. Und so rüste du jetzt unseren lieben Bruder Dečko aus, erfülle ihn mit deinem Geist und gib uns dein Wort, dass es dir reiche, bleibende Frucht bringt. In Jesu Namen und um Jesu Willen. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Wir wollen den Herrn preisen mit Lied Nummer 195. Lied Nummer 195 von Dora Rappert nach der bekannten Melodie Die Zeit ist ernst. Da, 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 da. Schwester Otto? Die Zeit ist ernst, halt deine Augen wach und merke täglich auf, dass dich der Feind nicht müd und schläfrig macht, nicht hemme deinen Lauf. Er ist zur Zeit so sehr geschäftig, die Irrtumsgeister sind so kräftig, die Zeit ist ernst, die Zeit ist ernst.
Augen wach und merke täglich
Bruder Dečko Svilenov. Dečko, sollen wir den Stuhl wegtun? Sollen wir den Stuhl da wegtun?
Brauchst du.
Dass sie nicht fallen.
Nein, gar nicht so wegtun, ja.
Und das Glas ist ein Glas. Und du kannst ihn daher einschenken. Das ist nicht dein Glas, gell? Das ist dein Glas.
Ich brauche auch nicht. Das wär's. Ich bete kurz. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich grüße Sie alle im wunderbaren Namen unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir sind in seinem Namen hier, in diesem wunderschönen Raum und selbstverständlich herrlichen Gegend im Schwarzwald zusammengekommen, von fern und nah, einfach ihm zu dienen und ihm Ehre zu geben und wir ihm zu sagen, dass wir ihn lieben, und ihm zu danken für alles, was er mit uns getan hat. Ich danke jedem Einzelnen von Ihnen, dass ihr gekommen seid. Und freue ich mich, dass wir als ein Team heute, morgen und am Sonntag einfach dem Herrn hier zur Verfügung stehen können und ihn loben und preisen. Es ist für mich eine große Freude. Ich bin jetzt zum dritten Mal hier im Felsengrund und habe in den zwei letzten Jahren ganz wichtige Themen betrachtet. Zuerst über die Einzigartigkeit der Person Jesu Christi. Letztes Jahr haben wir über Wachstum im Glauben gesprochen. Spreche ich genug laut, kann man gut hören? Ja. Lauter kann ich ohne weiteres, das ist kein Problem. Aber deswegen haben wir ein Mikrofon und Verstärker und Lautsprecher und das und jenes. Und jetzt, in diesen drei Tagen, werden wir auch ein äußerst wichtiges Thema über die Einzigartigkeit der Bibel beschäftigen. Ich denke, das sind die Fundamenten, auf welchen unser Christsein sich aufbaut. Ich werde dazu etwas später Stellung nehmen. Aber zuerst möchte ich eine kurze Vorstellung für diejenigen, die mich nicht kennen. Und ich merke, da sind ziemlich viel hier unter uns. Ich kenne schon einigen, sogar Schwester Elfriede seit mindestens 20 Jahren oder mehr sogar, schon in der kommunistischen Zeit. Sie war mit ihrem Mann in Bulgarien, Dekan Walter Plach, gute Freunde, würde ich sagen, Bulgarien-Fans. Ja, so war es damals. Wir haben uns schon damals in der kommunistischen Zeit in einem Hotel in Sofia kennengelernt und seit der Zeit, das Ehepaar hat viel Bulgarien geistig investiert. Herzlichen Dank, Elfriede, dass du gekommen bist. Dann kommt ein zweiter Fan von Bulgarien, nämlich unsere liebe Eidigen Schwester, Angelika. Sie verteilt unsere Schriften seit Jahren und erreicht alle möglichen Menschen. Nur diejenigen, die im Friedhof sind, immer noch nicht erreicht worden sind. Aber vielleicht das kommt auch. Herzlichen Dank. Also, wie ihr gehört habt, komme ich aus Bulgarien, ziemlich weit weg von hier. Ich besuche ihr Land, Deutschland, seit über 35 Jahren. Zuerst war ich 1975 zum ersten Mal als Stipendiat der Weltgesundheitsorganisation, und so habe ich meinen beruflichen Werdegang hier in Deutschland im Gebiet der Medizin begonnen. Und nachher war ich mehrmals für längere oder kürzere Zeit hier in Deutschland. Und das Schönste und das Wichtigste, was der Herr mir hier in ihrem Land geschenkt hat, ist, dass ich hier zum Glauben gekommen bin, in Ulm. Und das war 1982. Ich werde kurz auch dazu einige Worte sagen, aber ein paar Worte für meine Familie. Verheiratet, meine Frau war Ärztin. Warum sage ich war? Ja, du sagst immer noch, aber ich das sage das ich nicht. Also sie war über 35 Ärztin in der Praxis tätig, als Hausärztin. Und seit ungefähr 10 Jahren, sie hat ihren Beruf aufgegeben und ist jetzt nicht mehr Ärztin, sondern sie ist Oma geworden. Und ich muss Ihnen sagen, dass dieser zweite Beruf bei ihr funktioniert ganz ausgezeichnet. Der Herr hat uns 4 Enkelkinder geschenkt. Und jetzt vor einigen Monaten oder vor ein Jahr, ein 5. Enkelkind geschenkt. Unser junger Sohn ist Zahnarzt und lebt in Amerika in den letzten 20 Jahren. Unser älterer Sohn, er ist Arzt und lebt in Sofia. Also 2 Enkelkinder in Sofia, 3 Enkelkinder in Amerika. Und meine Frau mit ihrem neuen Beruf, wisst ihr, was sie macht? Also sie spendet 6 Monate unserem älteren Sohn für seine Kinder in Sofia, also in Bulgarien. Die 2. 6 Monate des Jahres, sie spendet den jüngeren Sohn für seine 3 Kinder in Amerika. Und die restliche Zeit von dem Jahr spendet sie mir. Können Sie sich vorstellen, über wie viele Tage darf ich mit meiner Frau verfügen, dass ich sie einfach sehe? Deswegen trage ich mit mir immer ein Foto von ihr, damit ich ihr Gesicht nicht vergesse. Aber wir haben wirklich eine ganz herzliche Ehe. Seit 42 Jahren sind wir verheiratet. Und es ist ein Segen, dass wir alle 4 im Glauben sind. Und vielleicht das ist das Schönste, was einer Familie oder einer Ehe der Herr schenken kann. Wenn das so etwas nicht hat, kann das genug einschätzen, was das bedeutet. Auch zurzeit ist meine Frau in Amerika. Inzwischen sie ist Amerikanerin geworden. Sie fragt mich immer, Dečko, darf ich nach Amerika ziehen? Und ich bin sehr lieb und ich antworte ganz kurz und klar, liebe Frau, geh mit Gottes Segen, aber geh. Sie wisst auch das, was bedeutet. Ich bin dankbar. Also ich lebe in Bulgarien. Viele fragen mich, ja, wo lebst du in Deutschland? In Deutschland lebe ich nicht. Ich hatte diese herrlichen Möglichkeiten, in Deutschland zu bleiben und berufliche Karriere zu machen. Aber ich sage Ihnen, warum ich in Deutschland nicht geblieben bin. Und ich bleibe nicht. Ich komme immer wieder, für längere oder kürzere Zeit, wie jetzt zum Beispiel. Ich bin hier nur übers Wochenende, am Montag fliege ich zurück. Und das hat mit meinem Christsein, mit meinem Dienst als Christ zu tun. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor mehr als 50 Jahren in Bulgarien griechisch-orthodoxe Theologie studiert. Also in einem Kloster von 1956 bis 1961 habe ich orthodoxe Theologie, also in einem Kloster als Eremit studiert. Später habe ich Medizin gemacht und war ich 36 Jahre in der medizinischen Forschung tätig. Im Gebiet der mikroskopische Anatomie und Elektronenmikroskopie. Also ich hatte mit Wissenschaft über 30 Jahre zu tun gehabt. Jetzt seit über 9 Jahren bin ich im Ruhestand. Aber das Wort Ruhestand oder Pensionär in der Bibel gibt es nicht. Ich weiß nicht, ihr kennt nämlich an die Bibel. Habt ihr dieses Wort einmal in der Bibel gesehen? Nie, gibt es nicht.
Das ist eine
Aber das ist keine Pension, meine liebe Elfriede. Ruhe auf Zeit, für ein paar Stunden oder ein paar Tage und dann wieder im Einsatz. Aber auch in dieser Ruhe dürfen wir Jesus Christus nie vergessen. So sind wir Christen. Ich denke, in der Ewigkeit werden wir auch keine Ruhe haben, also Ruhestand. Dort werden wir auch etwas tun. Was? Loben und preisen dem Herrn. Ja. Also, nachdem ich Theologie studiert habe, von mir diese Priesterschule, ja, herzlich willkommen. Diese Priesterschule hat von mir einen Fanatiker geformt. Ich war äußerst fanatisch bis zu den Kleinsten. Wenn ihr etwas von Saulus lest in der Bibel, ich war in doppelter Weise Fanatiker als ihn. Und so war ich jahrelang, ich habe gedacht, ich werde durch meinen Glauben, mit meinen Ritualen, mit meinen Traditionen, mit meinem Fanatismus, mit meiner Religion, mit meinen guten Taten, mit den vielen Autoritäten, den orthodoxen Glauben, ohne weiteres das ewige Leben erreichen oder besser gesagt verdienen. Und trotzdem war in mir irgendwie ein kleines Zweifel. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, um das ewige Leben zu erreichen. Und trotzdem hatte ich keine Ruhe. So war mein Leben in einer innerlichen Auseinandersetzung zwischen Hoffnung und Zweifel. Bis zum 1982 und dann war ich hier in Deutschland für längere Zeit, wie schon die Rede war. Und dann, genau vor 31 Jahren, im Juni, 26. Juni, in Ulm, traf mich eine Frau. Diese Frau kannte ich nie gesprochen, nie gesehen. Und im Zentrum der Stadt Ulm spricht sie mir auf die Straße an. Mit einer seltsamen Frage. Du junger Mann, damals, liebst du Jesus Christus? Ich kam aus einem kommunistischen Land, das war 82. Für uns aus dem Osten war nicht selbstverständlich, dass wir mit unbekannten Menschen einfach auf die Straße ein Gespräch führen konnten. Das durften wir nicht. Wir wurden beobachtet. Wisst ihr, was KGB bedeutet? Der Geheimnisdienst. Ich habe Erfahrungen in der Richtung. Und nachdem ich diese Frage bekommen habe, habe ich nach links, nach rechts geguckt Und dann habe ich ihr die Frage bejaht. Diese Frau konnte nichts anderes tun, als mich in ihre Gemeinde am nächsten Tag, war Sonntag, den 27. Juni, einzuladen. Mich, der Fanatiker Orthodoxe. Ich habe irgendwie zu schnell ihr zugesagt. Warum zu schnell? Weil für uns Orthodoxen mit Protestanten und Katholiken und Andersdenkenden Kontakt aufzunehmen, das war eine große Sünde. Durften wir nicht. Aber nachdem ich ihr zugesagt habe, am nächsten Tag bin ich in dieser Gemeinde gegangen, eine freikirchliche Gemeinde, Ecclesia, ich weiß nicht, ob für ihn das ein Begriff ist. Eine lebendige Gemeinde. Und an diesem Tag war als Prediger in dieser Gemeinde ein Missionar aus Kanada. Selbstverständlich, dieser Missionar wusste nicht, dass dort auch ein Ausländer, nämlich ein Bulgare ist. Und dieser Mann hat gepredigt, als er mich kannte, als er mein Problem kannte. Und er hat buchstäblich eine Antwort auf meine langjährigen Fragen gegeben. Wie können wir das ewige Leben erreichen? Wie? Und er hat die Geschichte von dem Gespräch Jesus mit Nikodemus, Johannes 3, als Beispiel gegeben. Dieser religiöse Mann, Nikodemus, ist zu Jesus Christus gegangen und hat ihm eine Frage gestellt, wie können wir das Reich Gottes erreichen? Und Jesus hat an diesem hochgebildeten Theologe, Professor, religiösen Mann und so weiter und so fort gesagt, Nikodemus, mit deiner Religion, du kannst das ewige Leben nie erreichen. Mit dir muss etwas anderes geschehen. Mit deinen guten Taten, Autoritäten, alles Mögliche, was die Religion anbietet, du kannst das Reich Gottes nicht erreichen, geschweige einmal sehen. Mit dir muss etwas anderes passieren. Was, Herr Jesus Christus? Du musst von Neuem geboren werden. Und er hat irgendwie weiter ihm erklärt, wie das geschieht, diesem alten Mann. Und zum Abschluss hat dieser Missionar gesagt, wer heute diese Erfahrung mit Jesus Christus machen möchte, nach vorne zu gehen. Das ist hier im Westen so üblich. Unter 300 Deutschen in dieser Gemeinde, ich war der Einzige, geschweige ausgerechnet ein Ausländer, der nach vorne gegangen ist. Das war mein Übergang von der Religion zum Glauben. Liebe Geschwister, das sind zwei Welten. Viele verwechseln Religion mit Glauben. Das sind zwei Welten. Und der dienende Bruder in der Gemeinde hat mich eingeladen, von dem Kanzel etwas zu sagen. Damals, vor 31 Jahren, war ich nicht daran gewöhnt zu reden. In der Orthodoxie als Laie, ich bin Laie, ich bin Gott sei Dank kein Priester oder Bischof. Als Laie darf ich in der Orthodoxie nicht sprechen. Ich muss nur hören. Und ich war am Kanzel und habe ich meine erste und kürzeste Predigt gehalten mit einem einzigen Satz. Und der Satz lautete, Herr Jesus Christus, was darf ich jetzt für dich tun? Amen. Das war meine ganze Predigt. Als Mediziner weiß ich wohl, dass in der Medizin ein Gesetz herrscht. Das Gesetz heißt das Gesetz des Stoffwechsels. Nämlich, oder mit einfachen Worten gesagt, das Gesetz von Nehmen und Abgeben. Das tun wir täglich. Was tun wir im Speiseraum? Wir nehmen etwas. Und nach einiger Zeit kommt, dass wir etwas abgeben müssen. Warum? Damit wir am Leben bleiben können. Können Sie sich vorstellen, wenn wir nur im Speisesaal gucken, in 2-3 Tagen Friedhof. Das ist ein Gesetz von Nehmen und Abgeben. Das wusste ich wohl. Und nachdem ich von dem Herrn Jesus Christus so viel angenommen habe, was alles, was mit meinem ewigen Leben zu tun hat, für mich war eine Verpflichtung, ihn öffentlich zu fragen: Herr Jesus Christus, was darf ich jetzt für dich tun? Amen. Schluss. Und er hat mir die Antwort gegeben. Tief in meinem Herzen habe ich seine nette, liebe, väterliche Stimme vernommen. Und die lautete: zurück nach Bulgarien. Ich habe gesagt, das ist aber eine seltsame Antwort. Ich habe ihn gefragt, was soll für ihn tun? Und ich habe erwartet, du musst dort gehen, das tun, das für mich. Er sagt, zurück nach Bulgarien. 2 Wochen später kamen die 2 wichtigste Personen von den größten pharmazeutischen Konzernen in der Welt, Bayer Leverkusen. Ist es für euch ein Begriff?
Ja.
So, den ich kannte. Er kam extra von Leverkusen nach Ulm. Das sind 400 Kilometer. Und sagte: Detschko, in dem Vorstand des Konzerns sind wir zu den Gedanken gekommen, dich als Referent für den Konzern für die Ostblockländer einzuladen. Sitz in Köln. Und er hat mir einen Monatslohn genannt, das 100-mal größer als mein Lohn in Bulgarien war. Was sagst du, Detschko? Ich habe gesagt: Rainer, darf ich dich bitten, meine Antwort dir ein bisschen später zu geben? Ja, das kannst du tun. Gegangen. Und dann habe ich wieder den Herrn gefragt: Herr, was soll ich tun? Liebe Geschwister, kam die gleiche Antwort: zurück nach Bulgarien. Dann habe ich Rainer angerufen und habe gesagt: Rainer, das Angebot nehme ich nicht an. Er sagte: du bist aber verrückt. Weißt du, wie viel deine Landsleute so etwas sich wünschen? Ich habe gesagt: okay, das weiß ich, aber will ich nicht. Er war kein Christ, konnte ich nicht ihm erklären, warum. Nachdem ich meinen beruflichen Dienst in Deutschland gemacht habe, bin ich mit meinen Sachen vollgeladen mit dem Zug Orient Express nach Sofia. Habe ich gedacht, ich werde in Sofia vielleicht jetzt mit Militärmusik, Rosenteppichen empfangen. Ist etwas Gigantisches mit mir passiert. Wisst ihr, welche die Ersten waren, welche mir mit einer großen Liebe empfangen haben? Die KGB-Leute. Schon an der Grenze. An den Grenzübergang in meinem Abteil, es war bei uns in der kommunistischen Zeit immer so, kam der KGB-Mann mit dem Zollbeamten und hat gesagt: Papiere bitte. Und ich habe ihm die Papiere gegeben. Und er hat gesagt: was haben Sie? Ich habe gesagt: das ist meine Fachliteratur, medizinische Fachliteratur. Er wollte das aber sehen. Und unter meinen Büchern war ein Buch, hieß Im Jenseits und zurück. Über Leute, Menschen, welche in klinischen Tod gewesen sind und zurück in Leben reanimiert worden sind. Und er hat mir gesagt: was ist das? Ich habe gesagt, das ist ein Buch. Ja, aber was für ein? Ich konnte mehr nicht lügen. Als Orthodoxe, das war etwas Normales. Sogenannten Edellüge. Aber hier ging es nicht mehr. Ich habe gesagt, so und so, aha, Religion. Alles auf dem Bürgersteig abgeladen, der Zug ist weitergefahren. Ich kann in der Richtung Ihnen vieles erzählen. Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen, Gerichtsverfahren. Aber in diesen Verfolgungszeit, Zeit der Verfolgung, der Herr hat ein Engel über meine Familie, über mich gestellt, und das war mein Chef. Er war ein hoher Politiker, Mitglied des Zentralkomitees der Partei, Kommunist, Atheist, und ich weiß nicht, wie der Herr ihm Liebe zu mir und zu meiner Familie geschenkt hat. Nach einer Hausdurchsuchung, er sagte mir, Detschko, du brauchst keine Sorge zu haben. Ich stehe hinter dir. Schluss. In dieser Zeit der Verfolgung, wir haben eine Mission in Bulgarien begonnen, haben wir christliche Videos ins Bulgarische übersetzt, multipliziert und im ganzen Land verteilt. Viele Kontakte mit Westen, durch welche Tausende über Tausende Neue Testamente, Bibel, Schriften, Videos gekommen sind. Zum Beispiel Licht im Osten ist für euch ein Begriff. Ich war ja über 20 Jahre Kontaktmann für Licht im Osten in der kommunistischen Zeit. Später nach der Veränderungen, politische Veränderungen und so weiter. Und so durften wir in dieser Zeit für den Herrn da sein. Und da kam die Wende, die politische Wende, und wir konnten mit einem Projekt Kinderbibel, Neue Testamente, Ethikbücher und Bibel für die bulgarischen Schulen drucken lassen und verteilen. Und jetzt ist mir klar geworden, warum der Herr mir damals sagte, zurück nach Bulgarien. Ich werde heute Abend Fotos Ihnen zeigen, was der Herr in Bulgarien zurzeit tut. Er schenkt offene Türen wie in keinem anderen Land der Welt. Wir erreichen mit dem Wort Gottes unseren Präsidenten, die ganze Regierung, Kommunalgemeinden, Abgeordneten, unser Parlament, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten. Heute Abend werde ich in der Richtung etwas mehr darüber reden. Ich wollte nur jetzt kurz berichten, warum der Herr mich zurück nach Bulgarien geschickt. Das bedauere ich nicht. Ich bin sehr dankbar, dass wir bis jetzt tausend über tausende Menschen mit dem Wort Gottes erreichen durften. Mehr über dieses Thema könnt ihr in einem neu erschienenen Buch von meinem Freund Werner Gitt lesen. Ich weiß nicht, ob für euch das ein Begriff ist. Werner Gitt. Wir sind seit Jahren eng befreundet und das Buch heißt Schatzsucher. Er kam vor 2 Jahren bei mir nach Bulgarien mit seiner Frau und gerade habe ich 20.000 Bibel aus der China, wo gedruckt worden sind, bekommen und als er sie gesehen hat, hat gesagt, Detschko, so etwas habe ich nie in meinem Leben gesehen, so viel Bibeln. Und dann mit ihm, wir haben mit der Verteilung der Bibel begonnen. Innerhalb von 10 Tagen, wir werden heute Abend etwas von den Fotos sehen, haben wir Politiker, Akademiker, Ärzte, Bürgermeister, mit diesem Wort Gottes erreicht. Und ich habe ihm etwas von meinem Leben erzählt und er sagte, Dečko, ich bitte dich, mir ein Zeugnis schriftlich zu geben. Das habe ich getan. Und er hat dieses Zeugnis in diesem Buch veröffentlicht. Und das Zeugnis heißt, von der Religion zum Glauben, wie ein Land mit dem Wort Gottes erreicht wurde. Seite 71. Ja. Ich empfehle dieses Buch. Also es ist, ich denke, 4,50 €. Also ganz billig. Und wenn ihr das Buch haben möchtet, ich denke über Ellen oder so oder über mich, wir können das ohne weiteres möglich machen. Also hier ist alles, was mit meinem Zeugnis zu tun hat. Auch mit meinen guten Erfahrungen mit KGB, nicht nur die bulgarische, sondern die russische KGB und so weiter und so fort. Mehr darüber in diesem, würde ich sagen, ein kurzes Zeugnis, das sind nur 20 Seiten. Dann, ich bin dann Helen, Schwester Helen, sehr dankbar, sie hat meine Schriften vorgestellt, aber ich möchte nur ein paar Worte dazu sagen, damit ihr wisst, was für Schriften da sind. Sie sind dort auf dem Büchertisch ausgelegt zum Mitnehmen. Also frei. Nur ein paar Worte. Es war die Rede von Evolution und Schöpfung. Herr Charles Darwin war bei uns jahrelang ein Gott, den wir in unseren Schulen, Universitäten täglich anbeten mussten. Jetzt nach der politischen Wende, wir haben uns mit Charles Darwin Abschied genommen und mit vielen Grüßen haben wir ihn nach Westen zu euch geschickt. Und er kam zu euch. Er kam zu euch. Ich spreche hier in Deutschland, Österreich, Schweiz immer wieder in Schulen, Universitäten und ich sehe auch im Rahmen der Landeskirche, evangelischen Landeskirche. Und dort ist ein riesiges Problem mit diesem Thema. Eure Landeskirche schwankt zwischen Schöpfung und Evolution und ist viel mehr dazu geneigt, an der Evolution Recht zu geben. Ich habe traurige Erfahrungen mit der Landeskirche hier im Westen. Nehmt und lässt. Und äußerst wichtig über unser Fundament, auf welchem unseren Glauben wir aufbauen, Jesus Christus. Leider wird dieses Thema nicht immer und überall ernst genommen. Ich spreche oft für die IVCG, das sind die Geschäftsleute hier im Westen, weil ich über die Geschäftsleute zum Glauben gekommen bin. Diese Frau gehörte zu der IVCG und seit über 25 Jahren bin ich Referent für die IVCG. War ich vor einem Monat wieder hier. Ich fahre einmal nach Westen, ich nenne denn die Stadt und die Gruppe nicht, und habe ich dem Bruder, der Leiter der IVCG-Gruppe gesagt, ich möchte meine Schrift auslegen, zum Mitnehmen. Und dann lege ich unter anderen Schriften diese auch aus. Und der liebe Mann, der Leiter der IVCG dieser Stadt, sagt, Dečko, bitte, bitte, diese Schrift wegnehmen, sie ist nicht für unsere Kunden. Es war im Winter und ich war zum ersten Mal in dieser Stadt, war ich sofort bereit, zurück nach Ulm zu fahren. Wenn diese Schrift für seine Kunden nicht wäre, dann welche? Liberalismus. Ein riesiges Problem für euch hier im Westen, liebe Geschwister. Ich muss direkt und offen darüber reden. Ich kenne eure Situation hier im Westen ziemlich gut, seit über 30 Jahren. Einmal war nicht so. Jetzt in der letzten Zeit. Über das Weltende Von unserem Parlament bin ich einmal gebeten worden, über das Weltende zu sprechen. Von unseren Abgeordneten in der Politik. Ich musste mich sehr gut vorbereiten, weil diese Leute, die können nichts anderes tun, als Kritik auszuüben. Und dann habe ich diese Schrift verfasst, was die Bibel über das Weltende sagt. Und gesprochen. Riesiges Interesse. Einige Tage später ist dieser Vortrag in unserer größten Tageszeitung erschienen. 350.000 Exemplare. Und bis jetzt haben wir diese Schrift in viele Sprachen, ich denke vielleicht über 200.000 bis jetzt ist gedruckt worden. Wir Christen denken von uns selbst, wie gut wir als Christen sind. Ich bin so, ich bin wiedergeboren, ich tue das, ich tue jenes, ich mache Mission. Ja, das Reich Gottes wartet auf mich automatisch. Es ist nicht wichtig, liebe Geschwister, was ich von meinem Christsein denke. Es ist viel wichtiger, was der Herr Jesus Christus von meinem Christsein denkt. Das war auch ein Vortrag, nachher habe ich als Schrift verfasst. Die Christen aus der Sicht des Herrn Jesu Christi. Was er von mir denkt. Und das ist entscheidend. Auch ein anderer Vortrag, Gott schafft Originale. Ein wichtiges Thema. Ich komme aus einem kommunistischen Land, wo das Wort Gott verboten wurde. Bibel auch. Und wir mussten nach der Wende ein ganzes Volk mit der Existenz Gottes erreichen. Gibt es einen Gott oder nicht? Liebe Geschwister, hier in diesem Raum über Gott zu reden, ist kein Problem. Aber lass uns auf die Straße einmal gehen. Lass einmal in einem atheistischen Land gehen. Und wenn wir gefragt werden, du glaubst an Gott. Wie könntest du mir nachweisen, dass es einen Gott gibt? Und dann? Und deswegen, ich habe diese Schrift verfasst mit einem Bruder aus der Schweiz. Die Frage nach der Existenz Gottes. Hier sind über 20 verschiedene Hinweise über Existenz Gottes. Wir sind verpflichtet zu jeder Zeit, eine Antwort diejenigen zu geben, welche nach unserer Hoffnung fragen, schreibt Petrus. Wir müssen unseren Glauben verteidigen können. Nehmt und lest, es ist wichtig. Und dann über das Volk Gottes. Auch ein Vortrag in Bern. Vor einigen Jahren habe ich dort gesprochen. Was hat Israel der Welt gegeben? Darf ich Sie fragen, was ist das Wichtigste, was Israel der Welt gegeben hat? Was ist? Jesus Christus, selbstverständlich. Leider, er war kein Bulgare. Er war auch nicht Deutsche, auch Schweizer nicht. Er war Jude. Und die zwei Wichtigsten, kommt auch nicht aus Bulgarien. Alle Autoren, ausgenommen ein einziger, sind Juden. Wer macht die Ausnahme? Wer? Lukas, selbstverständlich, der Kollege. Lukas war kein Jude. Alle anderen, Propheten, Evangelisten und alle möglichen. Israel hat viel Gutes für die Welt getan, aber auch viel Schlechtes. Die Entdecker der Atombombe waren Juden. Der erste Ideologe, der schrecklichste Atombombe für die Welt, nämlich der Kommunismus, war auch Jude, Karl Marx. Nehmt und lest, ich habe dieses Büchlein als Wissenschaftler zusammengestellt, verfasst, aber auch als Christ. Ich denke, es ist wichtig. Und dann kommt dieses Thema, ein heikles Thema. Über dieses Thema habe ich fast nie in den Gemeinden gehört zu predigen. Die Pastoren haben eigentlich Angst davor. Ich weiß nicht warum. Aus lauter Unwissenheit. Und deswegen mit meiner Frau, wir haben zu zweit diese Schrift verfasst, was die Bibel über Sexualität sagt. Normalerweise viele Christen denken, das sei ein Thema nur für jüngere Leute. Ich habe in der Richtung auch Erfahrungen gemacht. Als das Büchlein vor 3 Jahren erschienen ist, in Deutsch zuerst, die meisten von den Büchern sind nur zuerst in Deutsch erschienen, war ich auf einer Schiffreise von Deutschland nach Schwarzem Meer auf die Donau. Da waren ungefähr 300 Senioren und Seniorinnen, ältere Leute. Und ich war als Redner an diesem Schiff und habe ich das Büchlein vorgestellt. Und dann die liebe Geschwister, Senioren, habe gesagt, lieber Bruder Detschko, dieses Thema ist nicht für uns. Unsere Zeit ist schon vorbei. Bitte verteile dieses Büchlein an jüngere Menschen als uns. Ich habe gesagt, okay. Aber wisst ihr, von der Wissenschaft bin ich daran gewöhnt, immer Experimente zu machen. Und ich habe gedacht, ich mache ein Experiment mit meinen lieben Geschwistern heute Nacht. Und am Abend, bevor ich in Bett gegangen bin, habe ich in Mitte des Schiffes 300 von diesen Schriften ausgelegt, so. Und bin ich in meine Kajüte zum Schlafen gegangen. Und was sehe ich am Morgen, wenn ich bin am Frühaufsteher? Gehe ich sofort alle weg. Im Nacht, meine lieben Senioren und Seniorinnen, die Tür der Kajüte auf, damit nicht gesehen werden. Eine Schrift, bumm, in die Kabine sofort zurück. Dann frage ich mich, warum? Und dann haben sie von mir etwas gehört. 2 Tage habe ich nur über dieses Thema gesprochen. Und die ganze Zeit, sie waren so. Habe ich viele Schriften verteilt. Habe ich, liebe Geschwister, dieses Thema begleitet den Menschen von der Pubertät bis zum Grab. Ich spreche als Arzt. Jeder kann mir erzählen, was er will. Mindestens in der Gedankenwelt kommen Gedanken. Vor kurzem ein von den Brüdern sagte mir hier vor dem Eingang, lieber Bruder, ich habe Probleme mit meinen Gedanken. Kann ich das gut verstehen? Wenn ich irgendwie im Gebet oder in Gemeinschaft oder in der Kirche bin, dann geht mir den Gedanken los. Oft, wenn ich hier bin, meine Gedanken blitzschnell nach Bulgarien. In meinem Garten zum Beispiel. Ich habe kein Gärtchen zu Hause mit meinen Tomaten, Kürbisse, Gurken und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist das Wetter so, wie geht es mit diesen Sachen? Und hier läuft etwas. Die liebe Schwester Ellen spricht und meine Gedanken sind 2000 Kilometer von ihr entfernt. Äußerst wichtiges Thema. Nehmt und lest. Und das letzte die letzte und die wichtigste Schrift. Ich werde auch heute Abend zu der Stellung nehmen. Als wir die Bibel in Bulgarien verteilen, unter den Politikern, Akademikern, Ärzte, Lehrer und so weiter, viele sagen, ja, wir verstehen die Bibel nicht. Es sind so viele Sachen in der Bibel, welche wir nicht verstehen. Das stimmt. Die Bibel ist Bibel. Und von Gott geschrieben, wir werden morgen uns nur mit der Bibel beschäftigen. Den ganzen Tag. 4 Stunden. Und dann habe ich gedacht, was soll ich für diesen Menschen tun? Und ist mir sofort eingefallen, Welche, was ist die wichtigste Botschaft der Bibel? Könnt ihr mir sagen? Die wichtigste Botschaft der Bibel ist, warum die Bibel geschrieben worden ist, ist, dass nach unserem biologischen Tod das Leben setzt sich in der Ewigkeit im Jenseits fort. Etwas Wichtigeres als das gibt es nicht. Deswegen ist die Bibel geschrieben worden, um uns zu sagen, wie wir uns für diese Ewigkeit vorbereiten müssen. Alles. So hat der Herr mir das Thema geschenkt. Und in einem Monat, Tag und Nacht, er hat mir Gedanken über Gedanken einfach ausgegossen. So ist dieses Büchlein entstanden. Als eine Bestätigung, dass ein Geschenk Gottes ist, kaum 2 Jahre, als das Buch erschienen ist. Jetzt im nächsten Monat, im Juli, wird 2 Jahre. Bis jetzt nur in Bulgarien, wir haben 550.000 10 Auflagen, 550.000 verteilt. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Interesse. In Deutsch 4 Auflagen, über 30.000. In Russisch, in Französisch, in Englisch. Riesiges Interesse. Ich werde heute Abend etwas mehr dazu sagen, aber zum Abschluss hinsichtlich der Schriften. Wenn einer von euch nur eine Schrift von den Büchertisch nimmt, das kostet 5 Euro. Wenn 2 Schriften nimmt, kostet 1 Euro. Wenn mehr als 2 nimmt, sind kostenlos. Habt ihr das verstanden? Liebe Geschwister, wer einmal diese Schrift durchliest, hat keine Entschuldigung mehr, dass er davon nicht wusste. Hier ist alles, ich schreibe, das erste Teil ist medizinisch. Über Menschen, welche in klinisch tot gewesen sind und reanimiert worden sind, was diese Menschen erzählen. Aus dem medizinischen Hintergrund. Nachher kommt, was die Religionen dazu sagen. Wisst ihr, wie viele Religionen in der Welt gibt heute? Nur 5.000. Nur. Und das größte Problem ist, dass all diese Religionen die Ansprüche erheben, dass sie einzig und allein die Wahrheit vertreten. Vertreten, aber morgen. Wo ist die Wahrheit? Wer kann mir die Wahrheit sagen, wo die Wahrheit ist? Ihr werdet hier heute Abend etwas mehr dazu sagen. Und deswegen meine Bitte ist, nehm mindestens 10 Stück. Frei, kostenlos. Und dann 10 Menschen erreichen. Wir sind dazu verpflichtet, das zu tun. Soweit über die Schriften. Und jetzt kurz zurück zu unserem Generalthema. Einzigartigkeit der Bibel. Also bevor ich mit diesem Thema, ich habe eine Bitte an euch. Ich merke immer wieder, wenn ich in solchen einem Auditorium komme, eine Gemeinschaft mit Menschen, mit welchen ich 2, 3, 4 Tage zusammen bin oder eine ganze Woche, sie haben immer Vorbehalte mit mir als ein normaler Christ zu reden. Ich werde immer per Sie-Form angesprochen. Ja, Herr Professor, Sie so und so und so weiter und so fort. Und dann gerate ich immer wieder in Schwierigkeiten. Liebe Geschwister, ich habe eine Bitte an euch allen. Wir sind hier heute, morgen und übermorgen zusammen. Ich bin für euch alle, Bruder Detschko. und ich darf euch bitten, mich per Du-Form anzureden. Diese Beleidigungs-Sie-Form darf unter Christen nicht funktionieren. Das entfernt die Christen. Darf ich Sie fragen, wenn ihr zu Gott beten, betet zu Gott per Sie oder per Du? Ah? Ah. Wer bin ich, dass ich durch diese Beleidigungs-Per-Sie-Form angeredet werden muss? Das ist wichtig. Das macht Herzen auf und macht von uns Geschwister. Der Professor ist zurzeit in Bulgarien. Hier ist Bruder Dečko. Also habe ich das gesagt und ich werde euch bitten, wenn ihr das könnt, zu berücksichtigen. Es fällt Ihnen das schwer, das weiß ich wohl, hier besonders im Westen. Man muss viel überwunden werden. Hinsichtlich unseres Themas, ich möchte heute Abend mit einem praktischen Beispiel beginnen, wie die Bibel in Bulgarien verteilt wird und über unsere Verantwortung als Christen, warum wir die Bibel verteilen müssen. Mit einem Wort aus der Bibel. Morgen früh wir beginnen mit dem Thema Einzigartigkeit der Bibel. Und die Bibel gehört zu der wichtigsten Offenbarungen Gottes. Ich werde Ihnen in diesen vier Vorträgen viel Stoff anbieten. Wisst ihr, was Stoff ist? Also kein Textilien, aber Lehrstoff. Viel Lehrstoff. Und deswegen, ich fordere eure Aufmerksamkeit auf. Äußerst wichtig. Ich betrachte euch morgen als Studenten. Ich hatte jahrelang mit Studenten zu tun gehabt. Und deswegen, ich rechne mit eurer Aufmerksamkeit, damit diese Information, welche ihr über die Bibel bekommt, nicht für euch zu behalten, sondern an die verlorene Welt weiterzubringen. Deswegen, ihr seid hier. Ich werde mit euch keine Prüfung durchführen, sonst wäre das normal gewesen. Weil ein Professor spricht und nachher kommt die Prüfung. Und das ist ganz normal. Die Prüfung für euch wird draußen in die Welt sein. Erstens und zweitens in die Ewigkeit. Das sind zwei große Prüfungen. Einmal hier, einmal bei dem Herrn oben. Wir beginnen, wie offenbart sich Gott in dieser Welt? Es gibt sehr viele Methoden, durch welche sich Gott dieser Welt offenbart. Die Bibel ist ein von diesen 16 verschiedenen Methoden. Ich werde diese Methoden nur erwähnen. Und dann werden wir uns mit der Bibel weiter beschäftigen. Dann möchten wir weiter mit den Einzigartigkeiten der Bibel. Ich habe über 50 verschiedene Einzigartigkeiten der Bibel von der Bibel selbst übernommen und ich werde sie nur kurz berichten. Warum ist die Bibel einzigartig? Woran können wir erkennen, dass die Bibel einzigartig ist? Dann eine weitere Frage, was bedeutet für mich, wenn die Bibel einzigartig ist? Äußerst wichtige Frage. Liebe Geschwister, ich bin ein praktischer Mann. Heute Abend unsere liebe Ellen hat eine herrliche biblische Theologie vor uns entwickelt. Herrlich. Sie ist fast zu beneiden für ihre biblischen Kenntnisse. Mit meiner Theologie, mit welcher ich vor 50 Jahren mich beschäftigt habe, habe ich ein bisschen Abschied genommen und bin ich in den praktischen Aspekten gelandet. Und wenn Ellen über den zweiten Adam heute gesprochen hat, habe ich mir sofort die Frage gestellt, gibt es heute Adame oder nicht? Ich werde ihr später die Frage stellen. So, also diese Einzigartigkeit, hier ist viel wichtige, praktische Information. Und aufgrund dieser Information werden wir diese wichtige Schlussfolgerung ziehen, dass die Bibel einzigartig ist und kein anderes Buch in dieser Welt ist mit der Bibel zu vergleichen. Weder Koran, noch Upanishaden, noch Zarathustra, noch Konfuzius, noch andere religiöse Bücher aller Art oder Yoga oder ich weiß nicht was. Einzigartig. Und dann werden wir weiter über das Wesen, Zuverlässigkeit und Ansprüche der Bibel etwas sagen. Die Bibel ist einzigartig, aber die Bibel erhebt Ansprüche zu seinem Leser, wie kein anderes Buch. Die Bibel sagt, wenn du mich liest, dann du musst das und das und das und das und das und das. Die liebe Ellen hat heute über dieses wichtige Thema gesprochen. Es steht geschrieben. Ich habe eine zweite praktische Frage und ich werde dir das auch heute stellen. Jesus sagt, es steht geschrieben. Welchen Teil von der Bibel das betrifft? Das Alte Testament. Das Alte Testament. Es steht geschrieben. Und er zitiert das Alte Testament. Aber in Matthäus 5 steht, ihr habt gehört, was die Alten damals gesagt haben. Nämlich, es steht geschrieben. Ich aber sage euch, was ist das? Das Neue Testament. Ihr habt gehört, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wenn einer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Das Alte Testament, das Neue Testament. Ich betrachte diese Sachen ausschließlich aus praktischem Hintergrund. Was für mich das praktisch bedeutet. Warum ist die Bibel zuverlässig? Also, wir werden morgen den ganzen Tag, deswegen ich bitte euch, morgen bei dem Frühstück etwas mehr Honig zu nehmen, damit ihr und vielleicht ein bisschen mehr Kaffee. Wir haben mit meiner lieben Schwester an unserem Tisch im Speiseraum über einigen wichtigen Problemen, den Nahrung und gesundes Essen beschäftigt. Habe ich gesagt, ich wäre gern bereit, auch darüber etwas zu sprechen, über gesundes Essen. Weil in diesem Respekt in dieser Richtung. Unter den Christen herrscht ein totales Durcheinander. Was alles genommen wird, wie oft und wie wie viel und was, das ist äußerst wichtig. Also wenn in der Richtung ihr Interesse habt, könnten wir auch darüber etwas darüber Stellung nehmen. Also soweit über mein Konzept Offenbarungen Gottes, was das ist, Einzigartigkeit der Bibel, Wesen, Zuverlässigkeit und Ansprüche der Bibel. Und wenn die Bibel einzigartig ist, was bedeutet das für mich? Also das sind alle praktische Dinge, welche wir morgen mit euch zusammen uns beschäftigen werden. Warum das alles? Ihr kennt alle die Geschichte von Verklärung Jesu Christi. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei, waren dabei. Und dann der Herr hat seine himmlische Gestalt bekommen. Licht. Und da waren rechts und links zwei von den Alten. Welche waren das?
Mose und Elia.
So. Mose und Elia. Etwas ganz Interessantes. Mose durfte damals in Heiligen Land nicht eintreten. Wegen was? Wegen die Sünde. Aber bei der Verklärung, Mose war dabei. Er war im Heiligen Land. Und dann, als die drei Jünger das gesehen haben, Petrus mit seinen Emotionen, Herr Jesus, es ist aber wunderbar, dass wir hier bleiben können. Wir machen sofort drei Zelte. Ein für dich, für Mose, für Elia, und wir drei sowieso können wir unter dem freien Himmel übernachten. Kein Problem. Und was hat der Herr Jesus ihm gesagt? Petrus, eine gute Idee, tue das. Oder? Nie. Er wollte ihm sagen. Und Petrus hat das begriffen, kapiert. Petrus, euer Platz ist nicht hier. Ihr habt gesehen, wer ich bin. Ihr habt meine Majestät gesehen, welche ich in der Himmel besitze. Jetzt Petrus, Jakobus und Johannes, geht im Tal der Dämonen. Dort ist euer Platz. Ihr müsst in der Tal der Dämonen gehen und von mir erzählen. Liebe Geschwister, hier ist der Berg der Verklärung. Hier in diesem herrlichen Haus. Wir können hier die Majestät Jesu Christi sehen, sein Wort sehen, hören, erleben. Und dann sagt uns der Herr Jesus Christus, geht hinaus im Tal der Dämonen. Deswegen, wir sind hier. Wir bleiben hier nicht ewiglich, auf Zeit. Zwei, drei Tage und dann. Warum? Damit wir die praktische Prüfung dort durchführen können. Vielleicht können wir die Prüfung bestehen oder durchfallen. Wer weiß? Liebe Geschwister, jetzt ist 16:30. Wir machen jetzt eine Pause nach der Vorschriften von Ellen. Bis 16:45. Viertel vor fünf setzen wir unsere Gedanken bis 17:45. Und dann machen wir uns auf den Weg, etwas zu bekommen, anzunehmen. Nämlich im Speiseraum. So, jetzt machen wir eine Pause. Viertel vor fünf machen wir unsere Gedanken weiter. Mit diesen Bildern. Schön. Also, bis später.